Lieber Herr Barkhorn, was erzählen Sie da? Nein, Sie müssen selbstverständlich keine Bargeldzahlungen und Bargeldabhebungen, die Sie bei uns machen, vorher beim Finanzamt anmelden. Aber ab Abhebungen von 3.000 Euro werden wir automatisiert Meldungen an das Finanzamt tätigen. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Ja, und mittlerweile sind wir in einem Bereich angekommen, wo es neben der stufenweisen Abschaffung des Bargeldes immer mehr und mehr auch den Rückbau der entsprechenden Infrastruktur gibt. Das bedeutet, wir sehen immer seltener noch Geldautomaten, wir sehen immer seltener noch Bankfilialen, wo man Bargeld abheben kann und eben auch allgemein jetzt die neuen Gesetze, die ab 2027 greifen, die dann unter anderem bedeuten, dass Bargeldzahlungen von 10.000 Euro und mehr im geschäftlichen Alltag vollständig verboten werden. Das ist halt schon richtig krass und es auch weitgehend Dokumentations- und Bürokratiepflichten geben wird, um, nennen wir es beim Wort, stufenweise Bargeldnutzung zu kriminalisieren und Menschen immer mehr anzuleiten, in den digitalen Euro zu gehen. Zunächst aber die große Entwarnung, ihr hattet ja selber wahrscheinlich auch das Video von mir damals mitbekommen. Wir haben ja selbst auch darüber berichtet. Unter anderem hatten auch britische Medien das erwähnt und dann hat es später der ein oder andere in der deutschen Presse aufgegriffen, dass nämlich beispielsweise in Spanien jetzt, die Abhebung von 3.000 Euro oder mehr entsprechende Voranmeldungen beim Finanzamt bedürfen. Ja, das war so im Mai letzten Jahres, Und das halt im Zweifel, sollten diese Meldungen nicht erfolgen, 150.000 Euro Strafe eben folgen könnten. Ja, nun war ich selber tatsächlich gerade nochmal bei der Bank hier und habe das nochmal erfragt. Ja, und dort hieß es dann, nein, das ist so nicht korrekt. Man kann tatsächlich weiterhin auch ohne Anmeldung beim Finanzamt in Spanien eben Bargelder abheben. Aber, und schaut mal, das steht auch jetzt hier in dem entsprechenden Mallorca Daily Bulletin drin, werden Transaktionen über 3.000 Euro in Zukunft eben automatisch gemeldet. Ja, und es gibt dann eben eine Dokumentationspflicht. Das heißt, du hast dann einfach keinen Erfüllungsaufwand selbst, den du tätigen musst, sondern die Bank erledigt das für dich. Und hier weiß ich gar nicht unbedingt, ob das so viel besser ist. Ich meine, es geht ja nicht um die 2 Minuten, die das dann dauert, um sich beim Finanzamt auf der Webseite online eben dieses Papier zu holen, auszudrucken oder den QR-Code, den man dann bei der Bank vorzeigt, sondern es geht ja mehr um diesen ganzen Prozess an sich, dass man als Bürger oder auch als Unternehmer das Gefühl hat, ich muss immer mehr aufpassen, was ich hier genau tue, wenn ich Geld abheben will, was mir selbst gehört, sonst, wenn ich irgendetwas falsch mache bei der Dokumentation und so, dann irgendwie gehe ich das Risiko ein, möglicherweise eine Strafe zu bekommen. Und darauf ist es genau, was man auch politisch, worauf man setzt, dass nämlich der Bürger aufgrund dieser, es ist ja noch nicht mal nur so eine Angst, sondern aufgrund dieser Sorge, es könnte etwas passieren, lieber besser gar nichts macht, beziehungsweise diese Möglichkeit dann einfach gar nicht mehr nutzt. Apollonus schreibt dazu jetzt in einem anderen Fall, beziehungsweise bezüglich des neuen Gesetzes 2027 mit neueren, strengeren Regeln. 3.000 Euro unterliegen rigiden Dokumentationspflichten bei Transaktionen, während Zahlungen in einem Wert von mehr als 10.000 Euro vollständig verboten werden, was jetzt Bargeld angeht. Da geht es aber vor allem jetzt nicht um Privatpersonen, sondern um Unternehmen und Selbstständigen, die halt im Rahmen des Geschäftsverkehrs Zahlungen und so weiter tätigen. Das heißt, auch irgendwelche Kautionen oder so, die mal hinterlegt werden und so, ist ja häufig auch im Immobiliengeschäft der Fall. Du machst zum Beispiel, du mietest irgendwo ein Büro an oder so und die entsprechenden Vermieter nehmen dann eine Kaution an und die wird dann in Zukunft halt nicht mehr in bar erledigt werden können. Und damit hat man halt schon wieder einen kleinen einen kleinen Schritt gemacht in Richtung mehr Kontrolle, in Richtung mehr Überwachung und so weiter. Interessant auch an dieser Stelle, ne, dass, also wie gesagt, bereits ab 3.000 Euro entsprechend sowieso Identifikationspflichten und so weiter, Regelungen und so existieren. Ich habe euch auch neulich berichtet von der Freundin meiner Eltern, die in Frankreich eben Geld abheben wollte für ihre Handwerker und wo dann quasi mit so einer Art Rentnerklausel argumentiert wurde, ja, wir müssen halt die älteren Leute schützen vor Betrug, deswegen wollten die dann auf einmal eben Handwerkerrechnungen und so weiter haben, bevor sie ihr, wohlbemerkt, ihr eigenes Geld ausgezahlt haben. Eine Sache, die ich unfassbar finde, einfach, wenn man sich das mal vorstellt, ja, Banken, die eigentlich ja dazu da sind, das Geschäftsleben einfacher zu machen und nicht schwieriger. Und da wundert man sich dann auf der anderen Seite wieder in der EU, warum es so wenig Innovationskraft und so weiter gibt. Ja. Übrigens, diese ganzen Daten, die im Rahmen der Kundenidentifizierung und so erhoben werden, müssen 5 Jahre aufbewahrt werden. Ihr könnt euch vorstellen, was das bürokratisch wieder für einen Aufwand und so bedeutet. Und wir haben ja auch noch die AMLA-Behörde, ne, die aufgebaut wurde in Frankfurt und die dann auch 2027 an den Start gehen wird. The new EU Authority for Anti-Money Laundering Countering the Financing of Terrorism. Ja, komischerweise hat mir von denen noch niemand beantwortet, wie es sein kann, dass all diese ganzen Milliarden Betrugsgeschäfte bei den ganzen Cum-Cum- und Cum-Ex-Geschäften ohne Probleme, ohne Bargeld funktioniert haben. Ne? Das ist ja nur ein vorgeschobener Grund auch. Ja. Am 1. Juli letzten Jahres hat die AMLA-Behörde ja schon ihre Arbeit aufgenommen und bis Ende 2027 soll sie ihre volle Einsatzfähigkeit mit mehreren 100 Mitarbeitern erreichen und dabei auch mehrere Finanzinstitute direkt beaufsichtigen. Na dann, herzlichen Glückwunsch. Man kann immer wieder bei diesen Artikeln dann unten drunter irgendwie lesen, so ja, es wird Zeit, dass Deutschland möglichst schnell aus der EU rausgeht, ja, so schnell wie möglich und so, aber hier weiß man natürlich, wenn man mal wirklich ehrlich darüber nachdenkt, das wird halt nicht passieren, ja, zumindest nicht auf absehbare Zeit. All diese ganzen Dinge, die jetzt so vorbereitet werden, die werden eben kommen. Man kann sich da nur entsprechend darauf vorbereiten, proaktiv selbst vorarbeiten, aber man kann es einfach nicht verhindern. Diese Realität, die müssen wir mittlerweile einfach akzeptieren und einschätzen, weil was glaubt ihr denn, ne? Wann sind denn die nächsten EU-Wahlen? Wollen wir mal reingucken zusammen? Da habt ihr es, ne? Nächste Wahl 2029 und die werden hundertprozentig den digitalen Euro schon vor den nächsten EU-Wahlen eben etablieren. Und ist er einmal da, hat man erstmal die Systeme eingerichtet, hat man sich erstmal akklimatisiert, dann wird das Ding auch nicht so schnell wegkommen. Was wir aber tun können, ist uns eben selbst nach und nach einen digitalen Schutz, eine digitale Mauer aufzubauen, wie ich es immer sage, die sich selbst deine Daten schützt, ja, sowohl in Form von VPN-Anbietern, von Unternehmen, die die Daten abfragen und löschen lassen in deinem Auftrag, aber eben auch auf der monetären Ebene. Und da bietet sich meiner Meinung nach gerade eigentlich eine perfekte Chance, die sich hier sozusagen gleichzeitig ergibt. Denn schauen wir mal gemeinsam auf die Entwicklung des Bitcoin. In den letzten anderthalb Jahren, da wird Marcel Fratscher Luftsprünge machen und sich bestätigt sehen und sagen, ich hab's euch doch immer gesagt, der Bitcoin ist total instabil und ist um 30% gefallen. Ja, ich habe genau aufgrund dieser Tatsache gerade meinen Bitcoin-Sparplan verdoppelt. Ne? Das bedeutet, statt den 100 Euro, die ich jetzt jeden Monat dort in Bitcoin investiere, investiere ich jetzt 200 Euro. Und je weiter der Bitcoin runtergeht, desto mehr werde ich diesen Sparplan erhöhen. Ne? Und das bedeutet, dass wenn dann der nächste Bitcoin Run kommt, also wenn das nächste Mal der Bullenmarkt kommt, ich dann umso mehr Vermögen in Bitcoin bereits aufgebaut habe. Ja, und hier muss man an dieser Stelle nur sagen, guckt euch die vergangene Entwicklung an. Natürlich ist die vergangene Entwicklung nie ein verlässlicher Indikator für die zukünftige. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mir auch anschaue, dass die ganzen Leute jetzt den Bitcoin schon wieder tot sagen, wie oft ist das passiert? 2017 ist das passiert, dann hier 2021 ist das passiert, dann 2022 ist das passiert. Und der Bitcoin könnte tatsächlich, wenn man jetzt mal von den historischen Crashs ausgeht, könnte der Bitcoin irgendwo hier im Bereich von 30.000 Euro irgendwann landen. Ja, also durchaus weiteres Potenzial nach unten, ne? Und dann wird er meiner Meinung nach wieder zum nächsten Bullrun ansetzen. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, ne, rein von der Rendite her, wenn ich jetzt von 100.000 Euro in Bitcoin auf 200.000 Euro komme, dann habe ich eine Rendite von 100%. Ne? Gehe ich aber von jetzt 60.000 Euro knapp, ne, auf 200.000 Euro Bitcoin, dann habe ich keine Rendite von irgendwie 150% oder so, was man als erstes denken würde, sondern dann habe ich eine Rendite von 230%. Ja? Und das ist eben die Macht des Einstiegs. Ne? Muss natürlich jeder selber wissen, wie man sich vorbereitet, was man alles tut. Aber wir sehen es ja, das Bargeld wird zunehmend immer mehr und mehr kriminalisiert und entzogen und abgesehen davon, einen Inflationsschutz hat man mit Bargeld sowieso nicht, weil es ebenfalls von der Zentralbank ausgegeben wird und somit auch von Verwässerungen der Währung eben leidet. Bitcoin wird halt niemals mehr als 21 Millionen Einheiten geben. Diese Währung kann nicht inflationiert werden. Und das Beste ist, wenn du hier jetzt zum Beispiel selber auch in Bitcoin investieren willst, dann bekommst du bei Coinbase für deinen ersten Bitcoin-Kauf, der mindestens 30 Euro beträgt, direkt nochmal 30 Euro von Coinbase obendrauf in Bitcoin geschenkt. Ja, insgesamt müssen wir einfach uns darauf einstellen, dass es auf EU-Ebene noch um einiges schärfer wird in der kommenden Zeit. Wir uns weiterhin unsere eigenen Schutzmechanismen nach und nach bauen müssen und dass halt nun mal die Bildung in diesem Bereich das Wichtigste ist, um weiterhin am Ball zu bleiben, sich gegenseitig mit anderen auch zu unterstützen und auszutauschen. Das ist es, worauf es jetzt ankommt. Ja, natürlich auch bei den Wahlen entsprechend die Parteien zu wählen, die eben pro Unabhängigkeit, pro Bargeld und so weiter argumentieren. In Österreich beispielsweise hatte ja die FPÖ auch dafür plädiert, dass man die Nutzung von Bargeld ins Grundgesetz verankert, finde ich einen sehr, sehr, sehr guten Vorstoß eigentlich, weil so kann man auch zum Beispiel verhindern, dass auch auf EU-Ebene und so weiter so etwas kommt. Ne? Das ist ja das Spannende. Stellt mal vor, irgendwann sagt die EU in ein paar Jahrzehnten oder vielleicht sogar viel früher, so, jetzt wird Bargeld sowieso fast gar nicht mehr genutzt, jetzt schaffen wir es komplett ab, weil genau das ist ja im Endeffekt dann die Argumentation. Ne? Wenn man hier nochmal auf die Statistiken guckt, ne? Das Filialnetz jetzt, ne? Wisst ihr, wie das im Vergleich zum Jahr 2004 ist? Also zu 20 Jahren? 18% der damaligen Filialen. Wir haben jetzt 18% der Filialen, die wir 2004 hatten. Und auch die Geldautomaten, ne? 2023 gab es bundesweit fast 10.000 Geldautomaten weniger als noch vor 10 Jahren. Ja, spätestens wenn das irgendwann kommt und die EU es ganz eben verbietet, dann ja, ist es natürlich super, wenn man dann zum Beispiel ein Grundgesetz hat, was sagt, hey, wir haben eine garantierte Bargeldnutzung. Ihr könnt es uns in unserem Land nicht verbieten. Und wenn dann die EZB sagt, wir machen kein Bargeld mehr, ja, dann gibt es halt weder die Deutsche Mark von der Bundesbank gedruckt. Ne? Das ist aber halt ein politischer Wille und eine nationale Souveränität, die man sich Stück für Stück auch politisch, ja, wieder erarbeiten muss.